Und tatsächlich ist es schon wieder 11 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Klassisch Modern bei Radio Free FM. Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Klassisch Modern, alle 14 Tage, dienstags von 11 bis 12, gibt es Gedichte und Ausschnitte aus Romanen und Erzählungen klassisch moderner Autoren. Dazwischen klassisch moderne Musik. Ja, das war jetzt ein bisschen ungewöhnlich, der heutige Einstieg mit Mozart, aus dem ersten Satz der 25. Sinfonie. Der Anlass ist der, dass vorige Woche Miroslav Ondřicek gestorben ist. Ich weiß, Günter Grass ist auch gestorben gestern. Von ihm hören Sie, wenn Sie möchten, in der nächsten Sendung einen Text. Miroslav Ondřicek war Kameramann bei dem Amadeus-Film von 1985. Und was Sie eben hörten, war der Anfang des Soundtracks zu diesem sehr schönen und eigentlich immer wieder sehenswerten Film. Im weiteren Verlauf der Sendung hören Sie noch einen weiteren Ausschnitt. Literarisch beginnen wir heute mit einem Sonett von Charles Baudelaire aus den Fleurs du Mal. Die Fleurs du Mal sind eine umfangreiche Gedichtsammlung von Charles Baudelaire aus dem Jahre 1861, zu Deutsch Die Blumen des Bösen. In der Übersetzung von Monika Fahrenbach-Wachendorf hören Sie nun das Sonett An eine, die vorüberging. An eine, die vorüberging, der Straßenlärm betäubend zu mir drang, in tiefer Trauer, schlank, von Schmerz gestrafft, schritt eine Frau vorbei, die mit der Hand gerafft den Saum des Kleides hob, der glockig schwang. Anmutig, wie gemeißelt war das Bein, und ich, erstarrt, wie außer mich gebracht vom Himmel ihrer Augen, wo ein Sturm erwacht, sog Süße, die betört, und Lust, die tötet, ein. Ein Blitz, dann Nacht. Du Schöne, mir verloren, durch deren Blick ich jählings neugeboren werd, in der Ewigkeit ich dich erst wiedersehen. Woanders, weit von hier. Zu spät soll's nie geschehen. Da du mich ließest und ich dir entschwand, oh, dich hätte ich geliebt, oh, du hast es geahnt. Ja, das waren Tony Iommi und Ian Gillan, also eine Kooperation Black Sabbath, Deep Purple, wenn Sie so wollen, mit dem Titel Out of My Mind. Als nächstes hören Sie ein Gedicht von Charles Bukowski. Das lese ich aber nicht selbst, sondern Sie hören Tom O'Bedlam. Das Gedicht gibt es auch nur auf Englisch. Es trägt den Titel So You Wanna Be a Writer. Und weil es ja nur auf Englisch ist, hören Sie es dann zweimal. Weil beim ersten Mal kann man vielleicht nicht alles verstehen. Also mir ging es auf jeden Fall so. Also im Lauf der Sendung dann noch einen zweiten Durchlauf von Charles Bukowski, So You Wanna Be a Writer.
So You Wanna Be a Writer by Charles Bukowski. If it doesn't come bursting out of you, in spite of everything, don't do it. Unless it comes unasked out of your heart and your mind and your mouth and your gut, don't do it. If you have to sit up for hours staring at your computer screen or hunched over your typewriter, searching for words, don't do it. If you're doing it for money or fame, don't do it. If you're doing it because you want women in your bed, don't do it. If you have to sit there and rewrite it again and again, don't do it. If it's hard work, just thinking about doing it, don't do it. If you're trying to write like somebody else, forget about it. If you have to wait for it to roar out of you, then wait, patiently. If it never does roar out of you, do something else. If you first have to read it to your wife or your girlfriend or your boyfriend or your parents or to anybody at all, you're not ready. Don't be like so many writers. Don't be like so many thousands of people who call themselves writers. Don't be dull and boring and pretentious. Don't be consumed with self-love. The libraries of the world have yawned themselves asleep over your kind. Don't add to that. Don't do it. Unless it comes out of your soul like a rocket. Unless being still would drive you to madness or suicide or murder. Don't do it. Unless the sun inside you is burning your gut, don't do it. When it is truly time, if you have been chosen, it will do it by itself, and then it will keep on doing it until you die, or it dies in you. There is no other way, and there never was.
Hören Sie nun als nächstes ein Gedicht von John Burnside, Animals, in der Übersetzung von Ian Galbraith. Tiere. In manchen Nächten können wir die Tiere nicht benennen, die durchs Licht der Scheinwerfer huschen. Sogar bei Mondlicht, wenn die Straße unheimlich ist und still und wir lange vor der Küstenstraße, vor den Lichtern am anderen Ufer der Bucht das Wasser riechen, wechseln sie über die Straße, ohne Namen, leuchtend wie in Edens jäher Glut. Es sind meist Kaninchen oder Füchse, doch manchmal erblicken wir ein Taubenblau, ein China-Weiß, rätselhafte Augen blitzen auf. Die letzte Strecke fahren wir voll Staunen. So war es damals auch, als unsere einzige Nachbarin in Echo Road verstarb. Ihr Haus blieb unbewohnt über Monate, ein dunkler Fleck am Wegesende, anders als alles ringsum. Die Hitze brütete im Treppenschacht, die nackten Zimmer füllten sich mit Kötteln und Mäuseträumen. Im Haus, so dachten wir mit der Zeit, war irgendetwas, das wir vom Hof aus durch den herbstlichen Regen von einem Zimmer zum anderen ziehen sahen. Wir spürten, wie es uns anschaute, eine Gestalt mit uns verwandt. Mehr Tier als Geist. Träumt man von einem Tier, so heißt es, ist das selbst gemeint, jenes Bündel Erinnerung und Furcht, das will, erinnert, versteht, leugnet. Und jetzt sogar erwachen wir aus Träumen, in denen wir von einem Raum zum anderen wechseln, an den Händen sein Geruch, unsere schlafnasse Haut, seidig noch von Moschus und von Fell. Was ich in alledem jedoch vermute, nicht direkt erkenne, ist nicht das Fortbestehen, das wir als selbst verstehen, sondern ein Leben jenseits jenes Lebens, das wir führen, ein einziges, weites Dasein, das sich durch Rätsel und Geschick entfaltet und unsere Liebe begleitet. Mississippi Frank McDowell hörten Sie mit dem Titel You Gotta Move. Auch der ist Ihnen vielleicht irgendwie bekannt vorgekommen. Also mir ging es so, bisher kannte ich nur die Coverversion der Rolling Stones aus dem Album Sticky Fingers von 1970. Und das ist also wohl die Originalversion und die gefällt mir eigentlich noch besser. You Gotta Move von und mit Mississippi Fred McDowell. Hören Sie nun einen Ausschnitt aus dem Band Die Olympiasiegerin von Herbert Achternbusch aus dem Jahr 1982. Was meiner Mutter der Sommerwind bedeutete, waren meinem Vater die Wirtschaften, sich fröhlich mit seinen Freunden und Freundinnen um die Bierkrüge zu setzen und nicht daran zu denken, dass es so viele Menschen mit einem Tierkopf gibt. Weil der Sommerwind immer unsicherer wurde, baute sich meine Mutter unter größter Kraftanstrengung und mit Hilfe russischer Kriegsgefangener ein Häuschen in Gauting mit einer Terrasse zum Sonnen. Leicht wie eine Feder stand sie 1950 hier mit ihrer letzten Liebe, Robert, einem Amerikaner der Besatzungsmacht. Luise. Als ich auf dem Sonnenbrett lag und mich an der herrlichen Sonne wärmte, sie anbetete, betete ich zugleich, große, strahlende Sonne, du wärmst auch meinen Geliebten, küsst ihn auf seiner Erdenbahn, küss ihn von mir, Göttliche, dich haben Robert und ich gemeinsam. So heiß und innig habe ich die Göttliche angefleht, und siehe da, der Briefträger brachte mir einen Brief von Robert. Wie groß meine Liebe zu Robert ist, wird er erst nach meinem Tod erfahren. In diesem Leben wage ich nicht, mein Herz zu öffnen. Alles würde ich Robert geben. Wenn ich sage, mein Leben, so ist das nichts, denn mein Leben lebe ich nicht gern. Ob ihn ein Opfer glücklich machen würde? Er würde mich dann täglich sehen, ich würde täglich älter, am Ende wäre ich nicht mehr erstrebenswert. Manchmal schreit meine Seele mit so glühend heißer Macht nach ihm, dass ich glaube, jetzt muss ich mich töten, jetzt kann ich nicht mehr ohne Robert leben. Ja, Sie können auch Jazz, das waren Deep Purple, also nochmal Ian Gillan, diesmal als Mitglied von Deep Purple, mit einer Jazzversion des hinlänglich bekannten Klassikers Smoke on the Water. Hinlänglich bekannt, aber vielleicht nicht ganz bekannt genug, ist auch Robert Walser, meine Damen und Herren, dessen Band aus dem Bleistiftgebiet zum wiederholten Male hier vor mir liegt, gleich neben dem Mikrofon. Band 5, Mikrogramme 1925 bis 1933. Ich zitiere kurz mal aus der editorischen Vorbemerkung des Herausgebers Bernhard Echte. Die Bände 5 und 6 bilden nach insgesamt 17-jähriger Entzifferungs- und Forschungstätigkeit den Abschluss der Edition aus dem Bleistiftgebiet. Es handelt sich dabei um insgesamt 253 Manuskripte, die große Unterschiede in Bezug auf Herkunft, Papierqualität und Format aufweisen. Die kleinsten unter ihnen sind nicht größer als eine Visitenkarte. Andere erreichen das Format eines Großoktavblattes. Das Papier ist meist von minderer Qualität, da es in der Regel zum Wegwerfen bestimmt war. Es stammt zum Beispiel von Streifbandumschlägen, in denen Walser Belegexemplare von Zeitungen zugesandt erhielt. Daneben gibt es Honorarquittungen, Absageformulare und andere Papiere, die mit seinen Publikationsbemühungen im Zusammenhang stehen. Weiterhin finden sich Randstreifen von Zeitschriftenseiten und Korrekturbögen, daneben pergaminartiges Packpapier für Bücher, sodann Rückseiten oder Teile von Briefen, ein unausgefülltes Steuerformular, zwei Telegramme sowie eine große Zahl kleiner marginaler Zettel. Ja, wir wissen nicht, auf welches Blatt Steuererklärung oder sonst etwas Robert Walser den nun folgenden Text geschrieben hat, oder gekritzelt wahrscheinlich in winzig kleiner Schrift. Sie hören ihn auf jeden Fall in zwei Teilen, also dazwischen eine Musik. Ich habe gestern Nacht gleichsam in einer Angelegenheit debütiert, deren Reiz viel Ruhe, eine gewisse Frömmigkeit, die mit Fröhlichkeit verbunden zu sein scheint, in meiner Brust zurücklässt, die mich übrigens noch schmerzt. Meine gelbe und rote Lampe strahlte, lächelte und duftete durch die ganze Nacht im schlafenden Zimmer gleich einer Blume, die so von der Decke herunterhing, dass ich mir, als ich sie anschaute, einbildete, sie sei eine liebe, schöne, sanfte Seele, die mich liebe. Heute früh regnete es in Strömen. Die Ströme sind aber nicht Wassersträhnen, vielmehr eine helle Flut von, wie soll und wie darf ich sagen, mir heilig vorkommendem Licht. Möglich, dass er mich hat vergiften wollen, der mich neben ihr in einer ungezwungenen Unterhaltung am Ziertisch sitzen sah. Er blickte in den Salon herein, grüßte mich, um sich sogleich ganz mysteriös wieder zu entfernen. Wie von dunklen und zugleich glitzernd hellen Nachdenklichkeiten überrumpelt, die ihn einen Kampf mit sich selbst kämpfen ließen, stieg er die Treppe hinauf, um sich in die obere Etage zu verfügen. Mit einem gewissen Vergnügen schlürfte ich den Tee, den mir diejenige einschenkte, die mich gleichsam gegen ihn zu Hilfe gerufen hatte, der jetzt von oben herabhorchen mochte, was sich hier unten mit uns beiden etwa zutrage. »Wollen Sie etwas lesen?« fragte meine Geliebte nicht ohne Bangigkeit und fügte, wie in einer Geistesabwesenheit verloren, hinzu: Er fürchtet sich nicht vor ihnen, aber er hegt wegen ihnen Befürchtungen. Er meint, sie seien mit Revolutionsabsichten ins Haus eingedrungen. Er verachtet sie und achtet sie zugleich hoch. Herrlich war's, wie sie diese paar bedeutsamen Worte mit einem Nebensächlichkeitston vorbrachte. Unmittelbar hierauf träumte sie wieder und fing dann an, mir einen der Träume zu erzählen, die sie gehabt hatte. Unter anderem erzählte sie mir, sie habe von einem schönen Menschen geträumt und davon, wie sie sein Gesicht ganz von Tränen überströmt geschaut habe und er habe an ihrem Halse gehangen und im Nebenzimmer sei ein Schuss gefallen. Ich meinerseits erzählte ihr, dass auch ich einst einen Schuss aus dem nahen Wald gehört hätte. Die ganze verflossene Nacht habe ich geächtzt, halb während des Schlafes, halb im Zustand des Erwachtseins. Eine einzige, aber sehr runde, starke, große Träne entrang sich, entquoll meinen Augen, doch fand ich für angezeigt, über die Existenz dieser Wundersamkeit von Leidäußerung zu lachen, was ich sehr laut tat. Ray Charles war das mit dem Titel »I don't need no doctor«. Unsere Unterhaltung bewegte sich innerhalb der Grenzen einer für uns beide überaus angenehmen Neutralität. Das mochte der, der von hoch oben herab auf uns herunterhorchte, herausgefühlt haben, denn wir hörten ihn zu uns herunterkommen und sahen ihn uns lange aufmerksam prüfen und betrachten und nachher den Hut vom Hutständer nehmen. Er setzte sich den Hut auf den Kopf. Als er sich aber von uns verabschiedete, nahm er sehr höflich die Kopfbedeckung ab. Zu meiner Geliebten, die etwas wie seine ihm anvertraute war, sprach er mit etwas gespielter, also ein bisschen gekünstelter Gelassenheit: »Sei froh, meine Liebe, dass der, den du zu dir einludest und den du hier eigentlich sehr sorglos bewirtest, sich gegenüber mir, wenigstens bis jetzt, noch nicht zum Gegenstand der Unannehmlichkeit auswuchs.« Ich war vom Platz, den ich okkupierte, aufgestanden und sagte zu dem, der eben Ausgeführtes ausgesprochen hatte: »Sie werden mir erlauben, mich in diesem Hause heimisch zu fühlen. Besonders gefällt mir dieser Clubsessel hier.« Bei dieser vielleicht etwas waghalsigen Bemerkung deutete ich mit malerischer Manier auf den hervorgehobenen Ausstattungsgegenstand, indem ich zielsicher beifügte: »Sie sind körperlich stärker als ich.« Diese Einsicht schien ihm zu schmeicheln. Er deutete auf die Schönheit hin, die für ihn im Drange liege, sich im Leben möglichst viel zu tun zu geben, schützte eine Verabredung mit einem Geschäftsfreund vor, grüßte hierauf lediglich mich, den so süßen und schlank gewachsenen Gegenstand seiner Sorge vorsichtshalber oder vielleicht auch anstandshalber vorläufig nicht weiter beachtend, und verließ uns. Er hat zahlreiche Bekannte, die für ihn allerlei zu bewerkstelligen entschlossen zu sein scheinen und die dich beunruhigen können.« Auf diese Äußerung erwiderte ich nichts als: »Oh, Fräulein«, und sie verstand mich augenblicklich, denn sie lächelte das schönste, ruhigste, seelische Gleichgewichtslächeln, das man sich denken kann. »Ich will dir eine Flasche Wein holen, denn du führtest dich prachtvoll auf.« Sie führte aus, wovon sie da sprach. Ich ließ sie machen. Steht sie zu ihm in einem Bunde, in einem geheimen Einverständnis und hat es darauf abgesehen, mich zu umgarnen, fragte ich mich. Dieser Gedanke schien mir aber durchaus fortjagenswert und verscheuchungswürdig. Nachdem wir zur Nacht gegessen hatten, das Essen bestand aus zwei recht feinsinnig zubereiteten Platten, standen wir vom Mond beschienenen Tisch auf, schauten uns zärtlich und humorvoll und listig und wie von Seelenschmerzen gebeugt lange an und umarmten uns. Eine Minute lang kniete ich vor der Palme, die sie personifizierte. Ihre Äste oder Arme, die prangten und schimmerten, hingen und fielen wie Segnungen neben ihr nieder. Dann sprachen wir plötzlich wieder von ganz Praktischem. Ich war es, der damit anfing, worüber sie ein wenig erstaunt schien. »Du bist mir noch ein Rätsel«, sagte sie und fügte lispelnd und fröhlich bei. »Du tötest mich schier mit deiner unbegreiflichen Freundlichkeitsfülle. Aber hielt ich dich denn nicht von jeher für lieb?« Der Mond trat als Sänger kostümiert, lautlos, groß und schön ins Gemach. Natürlich ist dies ein Fantasieeinwurf, den ich zu entschuldigen ersuche. Was ich sehr schön von mir finde, ist, dass ich nicht auf ihre Einladung wartete, sie zu küssen, sondern mir das aus mir selbst heraus einfiel. Ich fragte sie nicht, ob ihr die Inbrünstigkeit meines Kusses genüge, ob sie mit seiner Qualität zufrieden sei. Eine solche zarte Frage wäre etwas überaus Unzartes gewesen. Man darf und muss immer Unbefriedigtheiten riskieren, und eine Gottheit empfiehlt uns, deswegen unbesorgt zu sein. Ähnlich war es hier mit mir und mit ihr der Fall, die ich indes zu einem Stuhl hinzog und mich selber darauf hinsetzend auf mir sitzen ließ. Mein Haar und das ihre wurden zu etwas Lebendigem, Sprechendem. Selbstverständlich ist, dass ich während dieses Ineinanders, während dieser Hingegossenheitsszene an den für mich merkwürdigen Abwesenden dachte, ohne mich dadurch übrigens in meinem Vergnügen im Mindesten stören, beeinträchtigen zu lassen. Tiny Topsy war das mit dem Titel Oh Schatz. Hören Sie nun ein Gedicht von Fernando Pessoa mit dem Titel Du sagst zu mir. Eigentlich ist es aber nicht von Fernando Pessoa, sondern von Alberto Cairo. Alberto Cairo ist eines der Heteronyme von Fernando Pessoa, also eine jener Dichterpersönlichkeiten, als die er gedichtet hat. Ein anderes Heteronym von Fernando Pessoa, nämlich Ricardo Reis, schreibt über Alberto Cairo Folgendes im Vorwort zu den Gedichten von Alberto Cairo. Alberto Cairo da Silva wurde am 16. April 1889 in Lissabon geboren und starb dort selbst. Cairos Leben lässt sich nicht erzählen, denn von ihm als Person gibt es nichts zu erzählen. Seine Gedichte waren sein Leben. Darüber hinaus weist es weder besondere Vorkommnisse noch Geschichten auf. Selbst die unergiebige und sinnlose Episode, die zur Entstehung der Gedichte von »Der verliebte Hirte« führten, war weniger ein Vorkommnis als vielmehr eine Vergesslichkeit. Also hören wir nun eine Frucht dieser Vergesslichkeit, das Gedicht »Du sagst zu mir« in der Übersetzung von Ines Köbel und Georg Rudolf Lind. Du sagst zu mir, du bist mehr als eine Pflanze oder ein Stein. Du sagst zu mir, du fühlst, denkst und weißt, dass du denkst und fühlst. Schreiben Steine etwa Verse? Haben Pflanzen etwa eine Vorstellung von der Welt? Ja, da ist ein Unterschied. Aber nicht der Unterschied, den du findest. Denn Bewusstsein haben verpflichtet mich nicht, Theorien über die Dinge aufzustellen. Es verpflichtet mich nur, bewusst zu sein. Ob ich mehr bin als ein Stein oder eine Pflanze? Ich weiß es nicht. Ich bin anders. Ich weiß nicht, was mehr oder was weniger ist. Ist Bewusstsein haben mehr als Farbe haben? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß nur, dass es anders ist. Niemand kann beweisen, dass es mehr als nur anders ist. Ich weiß, der Stein ist wirklich, die Pflanze lebt. Ich weiß es, weil sie vorhanden sind. Ich weiß es, weil meine Sinne es mir zeigen. Ich weiß, auch ich bin wirklich. Ich weiß es, weil meine Sinne es mir zeigen. Obschon weniger deutlich, als sie mir Stein und Pflanze zeigen. Mehr weiß ich nicht. Ich schreibe Verse, gewiss, und der Stein schreibt keine. Ich habe eine Vorstellung von der Welt, gewiss, und die Pflanze nicht. Aber die Steine sind keine Dichter, sind Steine. Und die Pflanzen sind einzig Pflanzen und keine Denker. Ich kann ebenso gut sagen, ich bin ihnen überlegen, wie ich sagen kann, ich bin ihnen unterlegen. Doch das sage ich nicht. Vom Stein sage ich, das ist ein Stein. Von der Pflanze sage ich, das ist eine Pflanze. Von mir sage ich, ich bin ich. Mehr sage ich nicht. Was gäbe es mehr zu sagen?
So, You Wanna Be a Writer by Charles Bukowski. If it doesn't come bursting out of you, in spite of everything, don't do it. Unless it comes unasked out of your heart and your mind and your mouth and your gut, don't do it. If you have to sit up for hours staring at your computer screen or hunched over your typewriter, searching for words, don't do it. If you're doing it for money or fame, don't do it. If you're doing it because you want women in your bed, don't do it. If you have to sit there and rewrite it again and again, don't do it. If it's hard work, just thinking about doing it, don't do it. If you're trying to write like somebody else, forget about it. If you have to wait for it to roar out of you, then wait, patiently. If it never does roar out of you, do something else. If you first have to read it to your wife or your girlfriend or your boyfriend or your parents or to anybody at all, you're not ready. Don't be like so many writers. Don't be like so many thousands of people who call themselves writers. Don't be dull and boring and pretentious. Don't be consumed with self-love. The libraries of the world have yawned themselves asleep over your kind. Don't add to that. Don't do it. Unless it comes out of your soul like a rocket. Unless being still would drive you to madness or suicide or murder, don't do it. Unless the sun inside you is burning your gut, don't do it. When it is truly time, if you have been chosen, it will do it by itself, and then it will keep on doing it until you die, or it dies in you. There is no other way, and there never was.
Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, wir hören uns wieder heute in 14 Tagen am 28. April zu einer Stunde klassisch modern. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Neugebauer, der sowohl für die Text- als auch für die Musikauswahl verantwortlich war. Auf Wiederhören in 14 Tagen.